ihr? Alles klar?
Das war überhaupt nicht gestaged.
Sehr charmant.
Als hätte Wiebke das gewusst. Wiebke ist heute unsere Gästin. Das wird diesmal auch ein bisschen andere Richtung gehen, weil bei uns geht es ja immer, also wenn du mit Jana Radfahren gehst, geht es immer um schnell von A nach B. Und wir waren ja auch schon mal Bikepacken, aber auch mit Stress im Nacken. Und Wiebke würde ich jetzt mal auf die andere Seite des Spektrums verorten. Sie fährt reisend. Ultra lang, ultra reisend. Stimmt das, Wiebke?
Mhm. Ja, ultra entspannt. So in meinem Tempo. Also das ist irgendwie für mich immer das Wichtigste, mein eigenes Tempo zu finden und auch mal zwischendurch eine Woche Pause zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, eine Woche Pause auf dem Fahrrad.
Ja, ich glaube, wir beide verlassen unsere Komfortzone beim langen Fahrradfahren, aber bestimmt auf etwas andere Art und Weise. Das finde ich super spannend.
Ja, ich sage immer, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Wenn man schnell fährt, fühlt man sich irgendwie sicherer, als wenn man sehr, sehr langsam fährt.
Ich habe ehrlich gesagt noch nie versucht, bewusst langsam zu fahren. Ich weiß noch, dass sogar früher, als ich nach Trainingsplan trainiert habe, hat der Trainer oft gesagt, du fährst immer noch 80%. Du musst mal wirklich, wirklich langsam und Grundlage fahren. Das kann ich dann irgendwie erst, wenn ich schon richtig fertig bin.
Ja, du glaubst, du fährst schnell beim Ultra und dann schaust du auf deinen Schnitt und der ist
100
ganz weit
Watt.
Unten. Ja. Aber dafür 100 Watt auf 24 Stunden.
Ein bisschen mehr sind es schon, aber ja. Wiebke, ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute dich sowieso kennen. Aber ich würde dich ganz kurz vorstellen, vor allem, weil ich glaube, ich meine, du hast eine riesige Reichweite, aber ich glaube, dass unsere Bubbles sich gar nicht so sehr überschneiden. Also ich habe den Eindruck, dass obwohl wir beide lange Fahrrad fahren und der Podcast hier dreht sich viel um Ultracycling-Rennen und so weiter, ich glaube, dass es ein anderer Dunstkreis ist als bei dir. Und das finde ich aber genauso spannend und deswegen sind wir auch so froh, dass du heute mit uns sprichst. Ich habe herausgefunden, dass wir im gleichen Jahr geboren sind, 1994. Du
Schön.
Hast Wirtschaftspädagogik in Göttingen studiert, richtig?
Ja.
Und inzwischen lebst du in Freiburg und was man sehr schnell herausfindet, ist, dass du schon ja sehr viele Jahre sehr große Touren auf deinem Fahrrad unternommen hast. Ich habe gesehen, du warst 2016 in Südamerika, 2019 in Bolivien, 2022.
Also es war alles 2019.
Ha. Mhm. Sehr gut, du kritschst nämlich rein, wenn irgendwas nicht stimmt. 2022 bist du ins Nordkap geradelt und darüber gibt's auch diesen Film auf YouTube, der auch schon über 1 Million Klicks hat. Der heißt On Her Own. 2023 bist du durch den Kaukasus geradelt und 2024, 2025 dann diese große Reise, worüber auch das Buch entstanden ist. Wo du von Freiburg ans Kap der guten Hoffnung geradelt bist, richtig?
Genau, da bin ich 2023 gestartet und ich glaube, Georgien war kurz davor noch.
Auf jeden Fall genau. Schon sehr viele Radkilometer gereist. Ich weiß nicht, wie wir das nennen sollen. Und ich glaube...
Du weißt nicht mal, wie du...
weißt nicht ja, mal, wie du es ist... Bikepacking würde ich einfach sagen, wobei Bikepacking ja auch oft in der Ultraszene benutzt wird, aber es ist halt wirklich alles ohne Zeitwertung, ohne Rennen, ohne dass mir irgendjemand sagt, wo ich langfahren muss, alles selbst geplant, alles selbst gewählt. So, ich glaube, das ist für mich das auch das Schönste, dass ich es mir selber aussuchen kann und dass es keine Wertung gibt. Ja,
da ist schon der erste Punkt, wo wir drüber diskutieren könnten, nämlich was ist eigentlich Bikepacking? Also du hast schon gesagt, das trifft auf die Ultrarennen, wird es genauso benutzt wie für die Radreisen, die du unternommen hast. Und wenn wir in die Werbung schauen, also wie Radhersteller Bikepacking oder diese Fahrräder dazu promoten, dann ist es sehr, finde ich, oft Performance getrieben oder so sehr relaxed. Und dabei gibt es ja alle Facetten dazwischen. Also ich glaube auch, dass es wie eine Art von Spektrum ist, wie lange man Radfahren kann oder wie man das eben angeht. Und wir haben letzte Woche witzigerweise eine ganze Session dazu gemacht, wie das perfekte Ultracycling-Setup ausgeht. Und wir waren brutal performance-getrieben. Also es ging nur drum, Lenkertaschen sind schlecht, weil die rauben dir einen Aero-Vorteil. Und es ging nur drum, leicht und aero und schnell zu sein. Du fährst genauso super lange Fahrrad, vielleicht sogar noch viel mehr Kilometer durch viel mehr Länder. Und dein perfektes Setup sieht wahrscheinlich ganz anders aus. Und das finde ich super spannend, weil beides ist Bikepacking.
Dann kann ich noch voll viel von euch lernen, weil ich natürlich auch abends ziemlich müde bin, wenn ich zu viel Zeug mitnehme und da schon auch so gucke, dass es sozusagen die perfekte Balance ist aus praktisch, aber auch nicht zu schwer und nicht zu unaerodynamisch. Ich bin jetzt nach Afrika losgefahren mit so diesem klassischen Touring-Setup mit zwei riesen Packtaschen und so einer riesen Duffelbag obendrauf. Und es war einfach viel zu schwer, weil ich glaube, wir oder ich als Frau habe auch überschätzt, wie relativ gesehen dieses ganze Gewicht an meinem Fahrrad mich einfach völlig fertig macht und völlig, also wir sind hier aus Freiburg gestartet, 2023 eben und in so einer Gruppe mit ganz vielen anderen Gravelbikes und ich hatte halt einfach über 40 Kilo auf dem Fahrrad und wir sind dann hier so diesen Berg, den ersten hoch und ich bin direkt nach hinten gefallen und war direkt am Schwitzen aus jeder Pore und es hat gar keinen Spaß gemacht. Deswegen, man muss halt dann auch gucken, dass es irgendwie nicht zu viel wird beim Radreisen, dass man nicht für alles ausgestattet ist und dann halt ja auch irgendwie smart packt.
Jetzt musst du aber überlegen, 40 Kilo bei Menschen wie Wiebke oder Jana sind das halt schon ganz schön viel vom Gesamtkörpergewicht. Plus das Fahrrad, da hat man einiges dabei.
Du hast gesagt, du könntest von uns lernen. Ich glaube irgendwie eher fast das Gegenteil. Also ich glaube, ich habe schon gesagt, ich kann nicht langsam fahren und was ich zum Beispiel auch oft vermisse, am Ende von einem Transcontinental Race bin ich 4700 Kilometer durch Europa gefahren in kürzester Zeit und habe mit 5 Locals gesprochen, die ich zufällig an der Tankstelle gesehen habe. Und selbst da versuche ich dann das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. Vielleicht mache ich noch ein Selfie mit denen und sage dann, ja, ich muss los, it's a race. Und zeige auf meine Kappe und versuche das zu erklären. Und die Leute verstehen das überhaupt nicht. Also ich habe in der Türkei auch schon erlebt, dass die Leute natürlich ist es schwierig nachzuvollziehen, weil ich meine, was ist das für ein Rennen? Wo sind die anderen? Warum bin ich so gehetzt? Und warum kann ich mir da nicht die Zeit nehmen? Und das tut mir sehr leid. Also im Film zum Beispiel sieht man, wie dieser Mann mich zum Chai einlädt und ruft. Mhm. Und ich glaube, er hat allen Leuten gerufen und dann fahren 400 Leute vorbei. Das ist schon sehr merkwürdig.
Mega enttäuscht. Kein Mensch will mit ihm Chai trinken. Was ist mit ihm falsch, denkt er sich?
Ja, was mit uns falsch, denkt er sich, glaube ich. Also was mit den, keine Ahnung, mit diesen Kappen da. Aber ja, das kann ich voll gut nachvollziehen, dass das irgendwie dann, ich höre auch oft, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, dass man halt das eine Motivation, und das ist ja auch voll dein Forschungsschwerpunkt oder dein Interesse, Jana, warum fahren Leute diese Rennen? Und ein Grund ist ja auch, die Welt zu sehen und sozusagen zu reisen mit dem Fahrrad, Länder kennenzulernen. Und genau das ist auch meine Motivation, eben nicht diese Rennen zu fahren, weil ich dann halt so fixiert bin auf eine Route und auf so ein Zeitfenster und dadurch habe ich mir das Gefühl, es ist jetzt halt eben dann so fremdbestimmt. Und für mich geht es halt sehr viel darum, selbstbestimmt zu reisen, in meinem eigenen Tempo, die Routen so zu wählen, mich frei mit Leuten zu unterhalten, anzuschließen, Gruppen zu bilden, keine Ahnung. Und ich finde das halt genau so ein Argument, eben diese Rennen erstmal nicht zu fahren, weil das nimmt mir halt irgendwie diese Freude und das, was es mir gibt und wirklich auch halt diese Länder kennenzulernen. Deswegen, ich finde das voll spannend. Man sieht ja, ihr seht ja ganz viel bei solchen Rennen, aber irgendwie ja eben auch vielleicht nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Gefährliche daran ist, dass die Rennen ja krass boomen und auch was wir in den Medien sehen, sind oft die Rennen. Vielleicht, weil es sich heroisch besser oder, weiß ich nicht, performancegetriebener verkaufen lässt. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn die Leute eigentlich die Motivation haben, die du gerade beschrieben hast, sich dann zu einem Rennen anmelden und das vielleicht dann irgendwie darunter leidet.
Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, muss ich ganz kurz philosophisch werden, dass sich das so ein bisschen entwickelt hat, dass unsere Hobbys auch performancegetrieben sind. Also früher hast du dir eine Kamera gekauft, um Fotos zu machen, damit du schöne Fotos machst. Aber jetzt geht es halt darum, auf Instagram den geilen Shot zu liefern oder einfach, wie viel Likes bekommt dieses Foto. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das auch auf das Fahrradfahren abwälzen, sodass des Fahrradfahrens wegen, ja, ich fahre gern Fahrrad, aber ich würde gerne dazu etwas leisten und ein Ergebnis bringen. Deswegen ist dein Ansatz eigentlich so, man würde es romantisch bezeichnen. Also weil es so eben das, was du machst, so frei klingt.
Ja, und trotzdem bin ich ja auch auf Strava und sehe das, genau, also es ist halt so, man ist irgendwie immer in diesem Spannungsfeld und muss sich halt voll auch diesem ganzen Druck, diesem scheinbar gesellschaftlichen Druck vielleicht auch entziehen und wirklich sagen, hey, es geht jetzt hier nicht um die Kilometer und immer wieder da auszubrechen, finde ich eigentlich ganz cool. Und ich glaube, für mich ist auch eher so das langfristige Ziel, lebenslang Radfahren und nicht krass trainieren und krasse Leistungen erbringen, sondern eher eigentlich, wie schaffe ich es, immer motiviert zu bleiben und immer den Sport zu lieben und es nicht zu verlieren.
In deinem Buch ganz vorne, schon im Einband, da stehen ein paar Zahlen und Fakten, also auch sowas wie viel Kilometer, wie viele Stunden am Tag und so weiter. Ich habe mich gefragt, ist das was auf deinen Mist gewachsen ist oder was dir wichtig ist oder ist das was die Leute hören wollen? Also wie wichtig sind dir diese Statistiken?
Ich bin schon auch ein bisschen stolz drauf, dass es so viele Kilometer waren. Deswegen ist es natürlich auch was, steht ja sogar vorne im Untertitel drunter, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Also das finde ich, da braucht man auch nicht verstecken und da nicht kleinreden. Und für mich halt natürlich auch diese Relation von Afrika ein bisschen erlebbarer, spürbarer zu machen, finde ich auch sehr, sehr schön. Aber in dem Buch, sowohl diese Tabelle vorne als auch dieses Q&A ganz hinten, das sind auch Antworten, die Leute fragen oder hören wollen. Also um sozusagen diesen Fragen aus dem Weg zu gehen. Und wir haben auch so eine Pressemitteilung gemacht danach für so Zeitungen oder Sponsoren, wo das halt auch alles ganz, ganz dezidiert draufsteht, damit da, sonst kommt das halt als Rückfrage. Und das soll das so ein bisschen vorwegnehmen. Ja, aber am Ende verändern nicht die Kilometer deine Sicht auf die Welt, sondern halt die Erlebnisse in den Ländern, die Menschen, die du getroffen hast. Und das kann man natürlich in keiner Statistik zusammenfassen.
Ganz hinten, du hast diese Q&As schon oder diese FAQs angesprochen, die hinten in deinem Buch beantwortet werden. Und offensichtlich wirst du öfter gefragt, ob du das nochmal machen würdest. Und ich fand deine Antwort super spannend und die passt sehr gut dazu, was wir gerade besprochen haben. Du hast gesagt, ja, auf jeden Fall, aber du würdest es langsamer machen. Das finde ich eine total geniale Antwort. Wenn man mich beim TCA fragen würde, dann ist es natürlich es ist natürlich super kontraintuitiv dann. Da würde ich das niemals sagen. Aber es ist genau die Begründung, die du gerade genannt hast, dass es eben nicht auf die Kilometer ankommt, sondern auf die Erlebnisse, die da drin stecken.
Ja, und ich glaube, je langsamer du unterwegs bist, desto offener bist du auch wirklich für die Welt und desto mehr kann man auch verstehen, kann man auch Leute richtig kennenlernen. Und wie gesagt, dieses Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Immer wenn ich dann alleine unterwegs war, ich war ja die meiste Zeit mit dem Franzosen zusammen unterwegs, aber auch es gab immer kurze Phasen dazwischen, wo ich auch dann alleine war, was ich auch total schön finde, weil man dann viel mehr über sich lernt und so die eigene Autonomie spüren kann und ja, sich so richtig wach und live fühlt irgendwie. Aber dann war ich auch immer schneller. Also ich bin durch Ghana durchgerast. Es gab gar keinen Grund. Ghana ist total sicher. Es ist total das coole Land. Es gibt ganz viele Touris. Da hat man eigentlich gar keinen Grund zu rasen. Aber trotzdem ist es halt so wie einfach vorwärts kommen, so die Flucht nach vorn. Ja, nicht stehen bleiben. Das ist irgendwie so fast drin. Und je langsamer ich werde, glaube ich, desto sicherer werde ich auch in der Art zu reisen und in der Umwelt, in der ich mich bewege. Und Afrika ist halt einfach ein krasser Kontrast zu unserem Leben in Europa. Und für mich einfach war es so eine ganz, ganz neue Welt. Und je länger ich unterwegs war, desto sicherer habe ich mich gefühlt. Und umso mehr konnte ich dann auch genießen. Umso mehr Angstpakete habe ich unterwegs abgeworfen. Und wenn ich jetzt nochmal zum Beispiel von Kapstadt Richtung Kenia aufbrechen würde, da macht es auch gar keinen Sinn, eine gerade Linie zu fahren, weil da sind überall wunderschöne Länder auf dem Weg, die man in so einer Schlangenlinie quasi abfahren könnte. Und da sich wirklich Zeit zu lassen, lohnt sich halt voll. Und das dieses wirklich sich selber mal zu checken und selber diese Geschwindigkeit rauszunehmen. Man ist ja trotzdem viel auf dem Fahrrad und so, aber man, ja, vor was rennt man eigentlich die ganze Zeit da weg?
Also wenn du sagst, wenn man da langsamer durchfährt, also wie ist das gemeint? Also dass man dann, fährst du dann, ich weiß nicht, Monumente an oder bestimmte Städte, die du sehen willst. Also so, es klingt ein bisschen doof. Wie reist man denn? Also wie kommst du mit den Leuten in Kontakt? Also weil das ist, wir waren ja auch schon mal Bikepacken, Jana, aber da geht es ja eher immer von A nach B zu kommen, ohne jetzt irgendwie groß Zeit zu verschwenden, in Anführungsstrichen.
Das Coole ist, dass ich auch immer wieder mal so Einladungen bekomme. Das sind dann manchmal Leute, die wohnen halt nicht an der Hauptstraße, die wohnen nicht an der Strecke sozusagen. Da baue ich dann einen Umweg ein. Und die sind natürlich dann auch von vornherein schon sehr offen irgendwie für Besuch und um mich kennenzulernen oder mir auch dann halt ihre Gegend zu zeigen. Also im Senegal war ich zum Beispiel eingeladen bei so einer NGO, die haben so Mangroven angebaut und dann konnte ich halt einen Tag mit denen mit dem Boot rausfahren und mir die Mangroven angucken. Das hätte ich ja sonst nie gemacht. So, sonst wäre ich einfach auf der Hauptstraße weitergefahren, um möglichst schnell Richtung Süden zu kommen. Und das kann ich dann halt, glaube ich, auch Richtung Ostafrika noch mehr annehmen, solche Einladungen und auch dann wirklich mal off-road sozusagen fahren. Also es gibt immer, zumindest jetzt in Westafrika, war immer eine Hauptstraße entlang der Küste, da geht es dann relativ schnell. Aber die zu verlassen, auf teilweise sehr matschigen Wegen dann unterwegs zu sein, ja, ist halt einfach kräftemäßig viel anstrengender und auch zeitmäßig viel intensiver. Und das könnte man dann halt noch viel mehr machen. Sich coole Gastgeberinnen suchen über Warm Showers oder ja, einfach offen zu sein und zu gucken, was kommt oder auch einfach in Dörfern zu fragen, kann ich hier übernachten? Und dann, ja, nicht gleich am nächsten Morgen vom Sonnenaufgang weg sein, sondern halt mal gucken, was.
Warm Showers ist eine Plattform für, da kann man, glaube ich, erklär mal kurz.
Habt ihr schon mal gemacht?
Nee.
Mein allererster Bikepacking-Trip war mit Warm Showers. Da bin ich übrigens eine sehr, sehr ähnliche Route. Ich bin von Tübingen nach Lissabon geradelt, auch durch Freiburg. Oh, cool. Und ich glaube, die erste Hälfte deiner Route und dann noch meiner Route bis nach da ins Baskenland war ziemlich ident. Und da haben wir auch viel Warm Shower benutzt. Also ich glaube.
Was ist Warm Shower?
Eine Plattform von Radreisenden für Radreisende eigentlich. Oft waren das bei uns aber auch Leute. Genau, wo, also die Idee ist, dass du Hosts hast, die dir eine warme Dusche anbieten und dann haben wir da, also wie Couchsurfing für Radfahrer.
Ja, jetzt haben wir Warm Showers mit Couchsurfing erklärt. Jetzt wird uns wieder ein bestimmter Mensch sagen, wir sollen nicht so viel Jugendsprache benutzen.
Ich glaube, alle Menschen kennen Couchsurfing. Das wäre krass.
Ja, das passt schon.
Weißt du, ich würde gerne eine Sache ergänzen. Ich glaube, Stefan, der größte Unterschied ist, zwischen Bikepacking, wie wir das oft machen, in einer sehr kurzen Zeit. Wir schlafen da nur, um mehr Fahrrad zu fahren. Wir suchen ja nur am Abend eine Unterkunft oder legen uns ins Biwak, um noch mehr Fahrrad fahren zu können in diesen 3, 4, 5 Tagen. Wiebke schläft nicht, um mehr Fahrrad zu fahren, sondern Wiebke geht es um den Austausch an sich. Und ich frage mich trotzdem, warum hast du dich für das Fahrrad entschieden? Du könntest ja das, was du erlebst oder das, was du so schätzt, könntest du auch auf andere Arten zu reisen vermutlich erleben, oder?
Ja, also ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, auch einfach zu Fuß unterwegs zu sein, weil man noch langsamer ist. Und ich glaube, dass es auch ziemlich eine schöne Erfahrung ist. Das Fahrrad ist halt so auf jeden Fall eine gute Reisegeschwindigkeit. Man ist nicht ganz so langsam wie halt zu Fuß, aber auch nicht so schnell wie mit dem Auto. Für mich kam zuerst auch irgendwie das Radfahren. Also ich habe mit Rennradfahren 2016 angefangen und fand es total genial, dass ich dann mit dem Fahrrad auch längere Strecken über Land reisen kann. Und ich war eine Zeit lang auch sehr, sehr aktiv im Triathlon und habe auch Leistungssport gemacht. Und es ging immer darum, schneller zu werden, so Sprint-Triathlons und so. Und bin auch sehr, sehr viel gelaufen, bis in die Laufverletzung rein. Ich war dann am Ende irgendwie so angefixt von einem schnellen Marathon, einem schnellen Halbmarathon, habe mir die Schienbeine dabei kaputt gemacht, bin dann sozusagen nach Kolumbien mit dem Fahrrad, um dieses Schienbeinkannensyndrom auszuheilen und trotzdem noch sportlich zu sein. Also es ist schon auch ein von Anfang an sportlicher Ehrgeiz gewesen, viel Kilometer zu fahren oder auch am Anfang halt schnell zu sein, aber also Nordkap war für mich auch schon eine Challenge, schnell zu sein und einfach zu gucken, wie viel schaffe ich in 30 Tagen. Das ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit euren Rennen. Es war auf jeden Fall auch kein Rennen, aber so sportliche Challenges finde ich schon sehr, sehr spannend. Daher kommt auf jeden Fall die Liebe zum Radfahren. Also ich fahre schon auch super gerne Fahrrad. Und diese zwei Welten zu kombinieren, also für mich war klar, ich will reisen, aber ich will den Sport nicht zu Hause lassen.
Ich finde es gut, dass du gesagt hast, zu Fuß gehen und nicht Auto oder Bus oder sowas, weil da, finde ich, ist dann gleich wieder eine Barriere dazwischen, oder? Also es ist schon so, dass man beim Fahrradfahren, weil man hat ja keine Scheibe zwischen sich und jemand anderen und durch die Geschwindigkeit man viel leichter in Kontakt kommt mit Menschen.
Und man ist halt unabhängig.
Es geht mir auch ganz, ganz viel um diese Unabhängigkeit und diese Selbsterfahrung. Wie stark bin ich? Ich glaube halt, wir machen uns oft das selber so klein und denken so, ach, ich kann das nicht. Und dann auf dem Fahrrad erlebst du halt, was du alles kannst und wie weit du kommst. Und das finde ich halt schon das Schöne daran. Also das geht euch wahrscheinlich auch so. Das, man will ja über sich selber lernen. Und das kann ich halt nicht, wenn ich im Bus sitze.
Das stimmt. Beim Fahrradfahren hat man, also bei meinen ersten längeren Touren, ich rede jetzt so von, also sehe ich die ersten 100 Kilometer, da wird einem beim ersten 100 Kilometer fahren bewusst, boah krass, ich bin gerade 100 Kilometer gefahren, das kenne ich sonst nur vom Autofahren. Und dann, es wird einem sehr schnell bewusst, was man selber schaffen kann mit den eigenen Beinen.
Ja, Wiebke, wir sind uns ja einmal beim Dead Ends and Cake begegnet. Vor ein paar Jahren. Ich habe nicht so auf dem Schirm, ob du seitdem sowas nochmal gefahren bist oder wie dann das Erlebnis da für dich war.
Ja, mein erstes und letztes Ultrarennen. Also den Kuchen fand ich super, aber dass ich irgendwo langfahren muss, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil es immer wieder zurückgeht und dann wieder woanders hochgeht, war für mich ein emotionaler oder motivationaler Killer auf jeden Fall. Also genau dieses Fremdbestimmtsein und diesen Zeitdruck zu haben und so. Und ich war natürlich auch, ich trainiere nicht auf diese Leistung. Ich bin mal während Covid auch Orbits gefahren und fand das dann super spannend, da auch alles zu geben und so mal einen Tag alles rauszuholen. Aber jetzt über mehrere, für mich waren es mehrere Tage, habe ich mich da schon ziemlich gequält. Und es ist irgendwie eine coole Erfahrung gewesen, zusammen mit Sandra. War ganz witzig, die hat total Rücksicht genommen dann auf mich. Die war viel fitter als ich. Und da komme ich halt auch schnell dann an meine Grenzen. Warum mache ich das hier? Also ich muss immer wissen, warum ich was mache, damit ich da motiviert dabei bin und das durchziehen kann. Aber es ist halt eine super coole Szene und es sind coole Leute und es macht einfach, ja, es macht Spaß, da so ein Teil von zu sein. Aber mich reizt es mehr, meine eigenen Wege zu gehen und mit meinem eigenen Tempo, ohne dass ich mich dabei schlecht fühlen muss, weil ich bin einfach ehrgeizig und wenn ich da nicht gut bin, dann macht es mir halt keinen Spaß.
Also das heißt, wir sehen dich wahrscheinlich nicht wieder bei so einem Self-Supported-Ultra-Event.
Außer mir wird es wirklich langweilig und ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll.
Ich glaube, da gibt es noch viele Wege. Zum Beispiel in Osten, dachte ich. Bisher bist du Nord-Süd gefahren.
Nee, aber ich finde es cool. Mal gucken. Also ich, ja, also es motiviert einen natürlich auch dann im Alltag mehr zu trainieren und mehr zu fahren und so. Und ich bin ja hier auch in Freiburg befreundet mit so ein paar Ultras. Die sind ja auch alle super sweet. Aber die nehme ich eher mit, wenn sie mal einen Kaffee trinken wollen, als für Intervalle. Deswegen, ja.
Wenn die mal was von ihrer Umwelt mitbekommen wollen.
Ja, genau.
Im Sommer habe ich die Sophie Potter. Vielleicht kennt ihr die, hat den Podcast beim TCR gemacht und sie hat mich nach dem TCR in Innsbruck besucht und dann sie war natürlich auch mit dem Fahrrad unterwegs, radreisend und dann habe ich sie gefragt, ob wir hier noch eine Runde drehen sollen, also ob ich hier so eine klassische Innsbruck-Radrunde zeigen sollte und dann hat sie gesagt, ah, you know, I don't ride in circles anymore. Und sie hat gesagt, nee, sie geht nur noch Radreisen, sie macht diese täglichen Radfahrten, wie sie das früher gemacht hat, nicht mehr. Und das fand ich total, das hat mich super beeindruckt, weil wir sind dann einfach hier spazieren gegangen und waren, sind so ein bisschen am Berg gelaufen und haben Kuchen gegessen. Es war super schön, aber ich habe noch ziemlich lange darüber nachgedacht, dass sie gesagt hat, sie fährt keine Kreise mehr. Wie ist das?
Finde ich mega. Bei dir? Ich bin da noch nicht so radikal, ich fahre immer wieder Kreise, aber ich habe es auch schon oft gedacht, so. Macht einfach nicht so viel Spaß. Ich habe auch schon gedacht, wirklich, jetzt diese Woche habe ich mit Hannah drüber geredet, dass ich eigentlich gerne mal vielleicht einfach mal mit dem Fahrrad irgendwo hinfahre, dann einen Tag Homeoffice mache und dann zurückfahre sozusagen. Einfach nur, damit ich ein Ziel habe, wo ich dann bin und auch übernachte, weil mich das halt
so, dass das Radfahren Sinn ergibt.
Das ist absurd. Ja, es ist halt auch nicht, ja, es macht ja eh keinen Sinn, aber es gibt mir dann mehr Sinn.
Aber gehst du jetzt, sag ich mal so, ich weiß nicht, 2-3 Mal die Woche einfach eine Runde Radfahren?
Ja, also auf jeden Fall. Ich liebe das schon, mit Leuten hier einfach zu fahren. Also alle meine Freunde in Freiburg sind sportlich. Viele sind auch Trail oder halt laufen. Das ist auch mein einziger Termin sozusagen unter der Woche, gerade mittwochs Trailrun. Das liebe ich auch sehr. Das ist eine flotte Gruppe und mit vielen Höhenmetern. Das macht total Spaß, so im Rudel im Wald unterwegs zu sein. Und zum Fahrradfahren verabrede ich mich halt auch. Also genau.
Du sagst jetzt zwar verabreden und Gruppe, aber willst also so einfach für dich selber, alleine?
Okay. Ja, wenn es jetzt wieder ein bisschen schöner wird draußen, wahrscheinlich schon. Ich komme nach Innsbruck übrigens, Jana. Ich vergesse immer, dass du in Innsbruck bist. Ich laufe den Trail im Mai.
Ja, cool.
Die 50.
Cool, das ist ja ein Rennen. Also kompetitiv bist du irgendwie doch schon. Oder was treibt dich dazu an?
Ja, ja. Also das, ich bin jetzt letztes Jahr ein 30er gelaufen und das war voll cool. Und jetzt dachte ich, nächstes Level. Und das große Ziel ist einfach, verletzungsfrei da durchzukommen.
Ja, ja, müssen wir uns auf jeden Fall treffen. Ich kenne hier eine gute Pizzeria.
Oh ja, ich
nice.
Auch.
Nice. Ja, wie steht's bei euch mit Trailrun?
Ah, ein kleine Schneise zu unserer dritten Folge mit Eva Sperger, wo die ja sehr intensiv im Trailrunning drin ist, im Ultra-Trailrunning. Und die wollte Jana schon überreden, dass sie mal eine Saison wechselt. Also sie fährt Ultrarennen und Jana läuft die Ultras. Und sie hat Jana zum Diagonal de Vous eingeladen. 170 Kilometer mit ein paar Höhenmetern. Jana, wow.
Also ich muss sagen, dass mich das schon, das reizt mich schon. Also ich war, früher habe ich solche Trailrunning-Rennen gemacht und ich kann mir das nach wie vor gut vorstellen. Und wenn ich auch jetzt mal laufen gehe, dann klappt das eigentlich ganz gut. Das Problem ist nur, dass sich das im Moment mit dem TCA-Ziel halt null vereinen lässt. Also ich habe keine Zeit, mich neben dem TCA auf noch irgendwas anderes vorzubereiten. Also wenn, dann vielleicht nächstes Jahr. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, mal wieder auch mehr zu laufen. Hey, ich habe so ein paar Gegenüberstellungen formuliert, also wie so ein This or That. Und ich glaube, die sind sehr einfach zu beantworten. Und die spiegeln, glaube ich, alle diesen Kontrast wieder, hoffe ich zumindest, den wir auch schon angesprochen haben zwischen, also ich meine, wir haben schon gesagt, ultralange Radfahren kann man mit Zeitdruck und vorgegebener Strecke und so schnell wie möglich. Oder man kann ultralange Radfahren und Erlebnisse und Eindrücke sammeln. Genau, die erste Frage dazu wäre, so lange wie möglich auf dem Trail oder so schnell wie möglich?
So lange wie möglich, I guess.
Wobei, wenn du in Innsbruck läufst, dann wahrscheinlich so schnell wie möglich, oder?
Also bei Innsbruck ist das Ziel, nicht 100% zu geben, weil ich bin in Heidelberg 100% gelaufen und danach konnte ich mich 2 Wochen nicht bewegen und das hat sich nicht ausgezahlt für mich. Also ich laufe ja um nichts. Ich bin in Top 10 gelaufen, super, aber es ist halt auch nicht ganz vorne und es ist, also es ist halt so, what for? Deswegen so zu laufen, dass mir danach nicht alle Beine ausfallen. Also nicht zu schnell. Weil der Kopf kann manchmal und der Körper halt nicht und dann ist es schwierig am nächsten Tag oder in den nächsten Wochen.
Darüber haben wir auch schon diskutiert, so von wegen, man muss es nur wollen.
Ja, super.
Man muss es auch trainieren.
Ja.
Die nächste Frage zielt auf was ab, über was wir noch nicht gesprochen haben, aber was ein großes Thema für mich beim TCA ist, weil ich da oft mir sehr schwer tue, nämlich schneller Zucker oder kulinarisches Ausprobieren.
Für mich auf jeden Fall kulinarisches Ausprobieren, beziehungsweise eine Mischung. Manchmal geht es halt nicht anders.
Was war so das Spannendste, was du auf deiner Freiburg Kap der guten Hoffnung Reise gegessen hast?
Kamel in Mauretanien war spannend. Also da habe ich mal so eine kleine Ecke von probiert. Und dann gab es aber auch sehr, sehr guten Fisch, weil wir ja entlang der Atlantikküste unterwegs waren und da gab es auch immer ganz guten Fisch. Und auch so diese ganzen Maniok-Variationen, also die ganzen anderen Stärkebeilagen. Maniok ist so eine Wurzel, daraus wird dann auch so ein Kloß-mäßig oft, es wird dann manchmal als so Stick und manchmal als ein bisschen was Breiteres und manchmal als Brei und ja, das ist einfach so eine Stärkebeilage, die nicht so viel schmeckt und dann macht man sich da scharfe Soße drauf oder ist das mit Fisch?
Ich habe in deinem Buch eine ganze Doppelseite mit diesen kulinarischen Highlights gesehen, auch mit einer Cashewnuss oder Cashewapfel. Super cool. Also wenn ich so eine Doppelseite von meinem TCA machen würde, wäre nicht so ganz spannend.
Snickers.
Das ist tatsächlich was mich bei den Rennen schon sehr stört. Vor allem am Anfang komme ich damit gar nicht klar, dass ich mich über so lange Zeit nur von Zucker ernähre eigentlich. Und in meinem echten Leben oder in meinem Alltag ist mir natürlich eine gesunde, aber vor allem auch eine genussvolle Ernährung schon sehr wichtig. Also es ist was ich, wofür ich auch gerne Geld ausgebe, zum Beispiel essen zu gehen. Ich finde einfach, das ist mega schön, das so zu zelebrieren. Und oft hat das einen sozialen Aspekt und ich kann das richtig genießen. Und im Rennmodus fällt es ja zu 100% weg. Also zum Beispiel ist das Abendessen halt, wenn es nicht anders geht, 3 Snickers. toll. Und dazu muss man sich dann quälen, aber halt besser als nichts zu essen. Und ich glaube, das ist ein Teil, worüber ich dich bei deiner Art, Fahrrad zu fahren, sehr beneide, nämlich, dass du das ausprobieren und zelebrieren kannst und vielleicht auch den sozialen Aspekt davon feiern.
Was hält euch denn davon ab, beziehungsweise warum fahrt ihr die Rennen? Oder warum fährst du die Rennen,
Jana? Ich würde mich da jetzt mal kurz rausnehmen. Ich würde mal jetzt mal Jana sagen, weil zum Beispiel, keine Ahnung, ich war jetzt auch schon 2 Wochen in Marokko unterwegs und habe da klar am Tag meine 10-12 Stunden gemacht, aber trotzdem mich viel Tagine gegessen und mal rumgesessen. Also ich bin da, sage ich mal, zwischen euch beiden.
Aber es war kein Rennen.
Was, Marokko?
Ja.
Nee, genau. Einfach nur 14 Tage, 1500 Kilometer, also jeden Tag 100 Kilometer graveln.
Also wissen eure Hörerinnen das alle schon, aber oder darf ich das einfach jetzt nochmal so ins Blaue fragen, warum machst du das dann so, wie du es machst, quasi, Jana? Und warum machst du nicht im Jahr auch mal 3 Wochen das Gegenteil, das entspannte Radreisen?
Also ich glaube, wenn ich könnte, würde ich beides machen, aber ich habe halt nur 5 Wochen Urlaub. TCA oder diese langen Rennen geben mir persönlich mega viel. Also ich entscheide mich ganz bewusst dafür, die alleine zu fahren, da alleine mit mir zu sein. Und auch so an meine körperliche Grenze zu gehen. Ich mag den Flow, der dabei entsteht. Ich mag die Höhen und Tiefen. Ich mag die viele Problemlösungen und so weiter. Und ich habe schon mal im Rahmen von der Studie, die wir mal durchgeführt haben, versucht, das zu simulieren. Also ich habe einfach versucht, auch zum Teil zusammen, auch alleine einfach so zu fahren, als wäre es ein Rennen. Aber es funktioniert nicht. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Es gibt mir nicht so viel. Also entweder, glaube ich, ich würde Radreisen, so wie ich zum Beispiel letztes Jahr im Herbst war ich mit meinem Freund in den Westalpen mit einem Mountainbike unterwegs und wir hatten auch einen Kocher und ein Zelt dabei und alles, was ich noch nie gemacht hatte davor. Und wir sind trotzdem natürlich viel Fahrrad gefahren, also schon so 12 Stunden am Tag, 14 Stunden am Tag, was schon auch ein Performance-Gedanke am Ende war. Und wir haben jetzt, ich habe ihm erzählt, dass wir mit dir die Folge aufnehmen und wir haben viel darüber diskutiert, dass wir wahrscheinlich noch nie so Radreisen waren, weil selbst dann schlafen wir zwar im Zelt mit bisschen mehr Komfort, aber wir schlafen, um noch mehr Fahrrad zu fahren. Und wir waren auch mal im Mittagessen und sowas, was man im Rennen halt nicht macht. Also gut Mittagessen, wir haben uns hingesetzt, ein Eis gegessen und so weiter, im Fluss gebadet. Alles coole Sachen, aber die ich im Rennen halt, wofür keine Zeit ist. Und ich genieße den Kontrast schon sehr. Aber zumindest im Moment will ich auf jeden Fall auch diese Rennen fahren, weil ich habe das Gefühl, das ist der perfekte Kontrast für mich zu meiner Arbeit. Ich mag so alleine so zu schauen, was ich kann. Und das kann ich im Rennen am allerbesten. Und das Problem ist halt, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe nur 5 Wochen Urlaub, deswegen kann ich nicht TCA fahren und dann auch noch 3 Wochen. Ich sag zum Spaß, ist natürlich alles zum Spaß, aber ich kann nicht auch noch 3 Wochen Bikepacken gehen ohne diesen Druck. Also wenn, dann halt in kürzerer Zeit.
Ich möchte mich noch weiter von dir distanzieren, Jana. Mir ist gerade eingefallen, ich war ja vorletztes Jahr mit der Neja auch in Patagonien für 4 Wochen und nur 1000 Kilometer Radfahren. Also da wird es ja immer gemütlicher gerade. Perfekt. Ich setze mich zurück und höre mir eure Kontraste weiterhin an.
Aber ich glaube, also Frage nochmal so in die Runde. Geht's da beim Radfahren, da denke ich ganz viel drüber nach, dass man auch so eine Unverfügbarkeit kreiert. Du bist dann halt wirklich, also alle wissen, Jana fährt Rennen, alle wissen, Stefan ist in Marokko. Dem brauchen wir jetzt keine E-Mail schicken oder anrufen. Die sind halt jetzt mal raus. So, das ist, glaube ich, auch was, warum ich das super gerne mache. Und dafür muss ich halt kein Rennen fahren. Ich bin natürlich auch ein bisschen verfügbarer noch. Wenn ich Rennen fahren würde, würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufs Handy gucken können. Aber diese Unverfügbarkeit, ist das auch so ein...
Für mich ist es ein Performance oder auch eine Kompetition, also ein Wettbewerb, den ich suche und den ich irgendwie brauche, um das auf die Spitze zu treiben. Und ich genieße es sehr. Also natürlich ist es sehr hart. Ich glaube aber auch, dass deine Radreisen zwischendurch richtig hart sind. Also du hast, glaube ich, auch darüber gesprochen und geschrieben, dass du im Kongo dich genauso gefragt hast, warum du das alles machst und auch da deine Zweifel hast. Ich glaube, dass diese Phasen ja in beidem auftauchen.
Was wirklich ein Thema ist, ist, dass diese Rennen, da gibt es ja einen Post-Race-Blues und ich glaube, der entsteht, weil die Zeit in dem Rennen sehr simpel ist. Also man hat ja quasi seine Grundbedürfnisse zu erfüllen und die Aufgabe ist, Rad zu fahren. Und dann kommt man in sein allgemeines Leben zurück und dann hat man das Leben halt wieder. Das, glaube ich, löst auch so eine gewisse Sucht oder Faszination aus, weil das so einfach ist. Es ist so reduziert. Du musst nur drei Dinge tun: schlafen, essen, Fahrrad fahren und rudimentäre Sachen entscheiden. Und so kann ich mir halt das Bikepacken an sich auch vorstellen, wenn man so lange Zeitraum macht. Also man hat nicht so viele Aufgaben, außer die paar Dinge halt.
Also ich bin voll in ein Loch gefallen nach der Reise. Aber bei der Afrika-Tour war auch unterwegs die Monotonie eine große Challenge. Also dieses immer das Gleiche machen, nie ein Wochenende mal raus, immer am Wochenende auch fahren, am Wochenende auch heiß, am Wochenende auch keine Freunde treffen, keine Einladung annehmen, alle haben Geburtstag, du bist nicht dabei, irgendwelche Neffen und Nichten werden größer, du bist nicht dabei, irgendwie Oma ist krank, du kannst nicht hinfahren. So, also die Monotonie ist da, glaube ich, dann auch was irgendwann ziemlich krass, eine krasse Challenge ist, was ich mir vorstellen kann, was bei so in Anführungszeichen kurzen Rennen vielleicht nicht so heftig ist. Oder
da genießt man eher, dass es halt keine Struktur gibt. Also ich genieße das sehr, dass man nach 3-4 Tagen, also deswegen mag ich eigentlich auch die langen Rennen lieber. Ich mag, dass sich dann so ein neuer Alltag entwickelt, wo man eben 4 Stunden schläft und den Rest Fahrrad fährt und sich dann der Körper krass auch daran gewöhnt. Ich finde es faszinierend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die fehlende Struktur, die du gerade beschrieben hast, also dass man allein die Struktur von Wochentagen, Wochenenden, so wie wir das in unseren Jobs kennen, wenn das fehlt und du völlig frei bist, dass das auch schwierig sein kann vielleicht. Wahrscheinlich muss man in beidem relativ mental stabil sein, um mit diesen Phasen dann umzugehen oder dann daran wachsen.
Ja, und auch, also für mich ist halt immer wichtig, warum mache ich das? Also mir selber klar zu werden darüber, warum ich das mache und was mir das gibt, das hilft halt total. Und deswegen ist auch voll schön zu hören, wie klar du deine Warums beantworten kannst und das auch für dich alles weißt. Und gleichzeitig hat alles seinen Preis. Also deine Rennen zu fahren und auf diesen ganzen sozialen Luxus zu verzichten, auf die leckeren kulinarischen Highlights zu verzichten, auf die Menschen unterwegs zu verzichten und so, das hat halt einfach seinen Preis. Und dafür weißt du aber, zu was für krassen Höchstleistungen du in der Lage bist. Und wie du auch sagst, das kannst du nicht simulieren. Dafür musst du das halt so fahren und dafür brauchst du diese Events. Und das macht total Sinn. Das klingt total schlüssig. Und bei mir ist es halt auch ein großer Verzicht, dass ich halt dann eben nicht zu Hause bin, aber gleichzeitig halt auch die Welt auf so eine Art kennenlernen kann und so in so einer Tiefe, die mich auch einfach glücklich macht und die mir ganz, ganz viel nachhaltig gibt. Also mir geht's auch oft um Nachhaltigkeit. Im Sinne von, ich will nicht nur kurz durch, sondern ich will halt auch wirklich das festhalten können irgendwie oder halt aufschreiben können oder das erleben, was ich sonst nicht hätte erlebt. Ich wäre halt sonst nicht so vorbeigekommen und verbinde diese Punkte auf den Karten so wie, ja, so für mich, so, ja, für mich hat das dann alles eine Relevanz und das macht es dann halt total schön, auch wenn ich weiß, okay, ich muss danach wieder nach Hause und fange wieder von vorne an gefühlt, muss mir eine neue Wohnung suchen, bin irgendwie völlig durch den Wind, habe keine Struktur mehr, mir ist ja alles zu schnell, mir ist ja alles zu stressig, warum fahren die ganzen Leute so viel trainieren, verstehe ich nicht, warum fahren die alle im Kreis und dadurch kommt auch viel so durcheinander, aber man lernt sich halt auch selber voll krass kennen und man versteht die Welt einfach. Also für mich ist auch ein bisschen so ein Weltverständnis, was ich vielleicht auch suche und mir selber die Welt so zu ein bisschen mehr zu erklären durch eigene Erfahrung und nicht durch Geschichten von anderen. Und das hat alles seinen Preis.
Ja, voll. Aber gut, wenn man das so klar für sich entscheiden kann. Ich meine, es ist schon ein großes Privileg zu wissen, was man will und zu wissen, natürlich das dann auch umsetzen zu können, den Luxus, diese Ziele zu verfolgen und den Luxus, sich selbst und die Welt so kennenzulernen. Egal, ob in den Rennen oder auf Reisen.
Ja, es ist ein riesengroßes Privileg. Es ist auch ein riesengroßes Privileg, so lange weg zu sein und trotzdem jederzeit nach Hause kommen zu können.
Das denke ich mir in den Rennen auch immer. Es ist ein riesiges Privileg, sich in Straßengraben zu legen, verdreckt zu sein, aber zu wissen, es ist temporär. Ich kann einfach, ich kann auch einfach das jetzt hier abbrechen. Ja. Ja. Ich würde dich gerne fragen, ob du sowas wie ein Vorbild hattest. Wer oder ob es das gibt oder wer das, wenn, dann war?
Für Afrika kamen tatsächlich unterwegs eher die Vorbilder dazu. Also ich bin da mit einer sehr großen Offenheit reingegangen. So generell Südamerika und so, da hatte ich mir ein paar Bloggerinnen rausgesucht damals, 2019. Nadja Tröger, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Mango Mama hieß die früher auf YouTube. Das war eine so der ersten Fahrradinfluencerinnen, würde ich fast sagen. Die war viel in Kolumbien unterwegs und hat einfach voll ihr Ding gemacht und war so vegan, so voll cool. fand ich richtig cool. Und einfach eine Frau, also es sind immer Frauen. Und dann unterwegs in Afrika habe ich irgendwann von Hannah und Greta erfahren. Die zwei Schwestern aus Kassel, die über 2 Jahre unterwegs waren, auch komplett. Also die würden sagen, so, ich habe voll den Zeitdruck und voll die sportlichen Ambitionen und so, keine Ahnung. Die sind so wirklich, die nehmen das Rad einfach nur, um von A nach B zu kommen, und es geht nicht ums Radfahren, es geht gar nicht ums Radfahren. Und die beiden haben aber ganz, ganz viel Zeit in jedem Land verbracht und haben echt wunderschöne Geschichten erzählt darüber und haben einfach so eine krasse Offenheit für alles. Und die waren so meine, mit auch meinen, weiß ich nicht, zu wissen, die sind da auch unterwegs, war total schön, und die machen so auf ihre Art. Müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken, Hannah und Greta. Ganz tolle Mädels.
Ja, über die beiden bin ich, glaube ich, auch schon mal gestolpert, ja. Es ist ja gar nicht so einfach, weibliche Vorbilder zu finden in dem, in was ich tue, auch in dem, was du tust. Und ich finde total cool, was für eine Reichweite du dir aufgebaut hast und dass hoffentlich ja viele andere Frauen in Zukunft ein Vorbild in dir finden auch. Und ja, es ist cool, dass du das durch das Buch so festhältst auf Social Media, dann auch auf die Tour, auf die du bald gehst, richtig?
Ja, das ist auch so ein bisschen die Motivation dahinter, so jetzt einen Film zu machen oder auch damals
genau.
Den Norwegen-Film.
Da kommt jetzt meine Frage.
Ja.
Weil das ist eigentlich der Kontext, wo ich eigentlich von dir auch mitbekommen habe, ist eben auch der Film, der damals, also On Her Own von dir, der kam relativ zeitnah gleich mit meinem Three Peaks Film raus. Und die waren ja beide quasi sehr unterschiedlich in ihrem Sein und haben wir beide relativ gleich viel Reichweite. Ich glaube, wir sind gleich weit auf mit der Aufrufzahl. Und wir waren immer wieder in Kontakt, auch bei der EOFT haben wir uns mal wieder gesehen, European Film Outdoor Film Tour und bei der Bike Film Tour. Und da habe ich dich auch immer wieder gefragt, hey, wie schaut's denn aus mit deinem Film? Weil ich gehört habe, dass ihr einen Filmtour macht. Wie schaut's denn eigentlich aus mit dem Film?
Das schaut gut aus, ist noch nicht fertig, es ist ganz spannend. Der Film kommt im März, 12. März ist die Premiere in Hamburg. Da kann man jetzt noch Tickets in Karlsruhe kaufen, alles andere ist ausverkauft. Wir machen so eine 10-Städte-Trip quasi. Karlsruhe und Düsseldorf, tatsächlich auf der Cycling World wird er auch gezeigt. Und es ist die größte Motivation, einfach meine Geschichte anzubieten als eine Option oder als eine Story einfach von einer weiblichen Perspektive aus erzählt. Auch einfach die Vorteile, was heißt es, Frau zu sein, nicht nur immer die Nachteile zu beleuchten und authentisch ich selber sein zu können, ohne eben jemanden anderen da, keine Ahnung, irgendwie, wir haben einfach unseren eigenen Film, Fabi, die den Film macht, zusammen mit El Flamingo, die kommt auch gar nicht aus dem Radfahren, die kommt eher auch aus einer, ja, so emotionalen Ecke, was macht so eine Reise mit einem, die innere Transformation, auch so ein bisschen demokratischen Verständnis, weil wir ja oft einfach das ablehnen oder eine Abneigung haben gegenüber das, was wir nicht kennen. Und mit dem Film wollen wir so eine Brücke bauen und mehr Verständnis, für mehr Mitgefühl, für mehr Offenheit, dass man halt eben keine Angst haben muss, irgendwie unterwegs zu sein, sondern im Gegenteil, dass Unterwegssein einem sehr viel Vertrauen schenkt. Also für mich ist Vertrauen irgendwie so das größte Geschenk, was ich halt auch auf dieser Reise wieder sammeln durfte. Und darum geht es halt in dem Film. Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Spannend.
Ja, mal gucken. Wir sind jetzt noch dran. Also es wird 90 Minuten. Wie lange war Three Peaks?
Eine Stunde. Ging ja auch schneller bei der Jana.
Ja, man kann man kann aus alle Formate wählen. Ne? Wir haben uns jetzt halt für Kinofilm entschieden, auch einfach, weil wir uns diesen Raum nehmen wollen und das nicht einfach so auf YouTube und dann ist es weg und dann, wir wollen das wirklich einmal ganz richtig machen.
Ich merke immer, wenn Filme in Festivals oder quasi vor Ort präsentiert werden, dann haben sie eine deutlich höhere Wertigkeit, also nichts gegen YouTube und das Internet, da ist es halt da und es ist immer abrufbar und für jeden zugänglich, also man erreicht mehr Leute, aber du erreichst intensiver Leute, wenn du vor Ort bist und du nimmst es auch intensiver wahr, also jeder, der sich das gerne anschauen will, den kann man sowas empfehlen, da wirklich zu solchen Screenings zu gehen. Das bleibt mehr in Erinnerung, anstatt wenn man es zum Einschlafen auf YouTube anschaut.
Die Leute checken das auch, dass wir das selber machen und dass das kein großes Team ist und kein großes Drehbuch. Es ist einfach das, was passiert ist und 100% authentisch. Dass es das noch gibt, sozusagen, auch einfach zu feiern.
Ich finde es gut, dass ihr zwei, also dass man deine Reise einmal als Buch und als Film wahrnehmen kann. Denn dann kann ich auch mehr teilhaben, als dass ich das Buch nicht lesen werde.
Ich finde auch umgekehrt super schön, ich meine, man kriegt viel Resonanz über die sozialen Medien, über Nachrichten, was ja auch sehr niederschwellig ist. Also wahrscheinlich schreiben dir auch sehr viele andere Frauen, dass es sie inspiriert hat und sowas. Das gibt mir mega viel, super schön. Es ist schon auch noch was ganz anderes, dann im echten Leben die Reaktion der Leute zu sehen, im Kino oder im persönlichen Austausch. Und wenn sich diese Welt mal so berührt, also wenn mich zum Beispiel, weiß ich nicht, beim Radfahren Leute ansprechen, mit denen ich schon mal auf Social Media geschrieben hatte oder so, also wenn sich diese zwei Welten so berühren, finde ich immer total besonders. So, es gibt einem das Gefühl, es ist real und es hat wirklich einen Impact. Und das ist schon die Motivation, damit auch öffentlich zu sein, vor allem wenn man damit andere Frauen oder Mädchen begeistern kann.
Ja, 100%. Also man lernt halt viel über sich selber und das dann auch nochmal so weiterzugeben und dann reflektiert zu bekommen oder halt so ein bisschen was zu kreieren, was einfach dann ein Angebot ist und die Leute, also wir brauchen halt einfach alle diverse Vorbilder. Jede Form des Abenteuers kann es halt irgendwie geben und das ist keine Konkurrenz, sondern das ist halt einfach nur so bunt wie die Welt ist, so sollte auch die Medienwelt aussehen, finde ich, und nicht immer nur die gleichen Geschichten und die gleichen Heldenreisen erzählen.
Genau, weil wie wir schon sehen, ich meine, wir sind demografisch gesehen uns ziemlich ähnlich. Wir haben auch die gleichen Zugänge zum Sport eigentlich bei dem Triathlon. Auch ich habe früher diese Sprint-Triathlons gemacht und so. Und es haben sich ganz unterschiedliche Facetten, lange Fahrradfahren zu entwickelt. Und ich glaube, genauso verschieden sind natürlich alle individuellen Ansätze. Und deswegen ist es so wichtig, auch alles zu sehen und nicht nur den krassen Performance-Gedanke zu promoten oder zu zeigen oder den krassen, ich fahre mit meinem Fahrrad zur Arbeit, das andere Extrem, sondern dass es beim Fahrradfahren ist genauso ein Spektrum und sich da ja viele Facetten anzuschauen, lohnt sich auf jeden Fall, sodass jeder und jede findet, was ihn oder sie am meisten erfüllt.
Ja, genau. Und es ist auch wieder ein Privileg, dass wir das machen können. Und ich freue mich einfach sehr darauf und werde es voll feiern, so ein bisschen unterwegs zu sein und mit Leuten zu connecten, die halt einfach auch das Fahrradfahren lieben oder das Reisen lieben oder Afrika lieben. Oder
ich fand eine Sache, die jetzt in unserem Gespräch so deutlich wurde, will ich nochmal ganz kurz hervorheben, weil es ist was auch ich oft erlebe, dass Leute, das begegnet dir vielleicht auch, Leute antworten, ja, total cool, was du machst, aber ich bin Chef in einer Firma oder ich habe eine dreiköpfige Familie oder ich bin schon 50 plus. Schön, dass du das machst, aber für mich ist das alles verwehrt. Ich kann das natürlich verstehen. Natürlich ist es auch, wie du sagst, ein Privileg, dem nachgehen zu können. Auf der anderen Seite fand ich total cool, dass wir auch drüber gesprochen haben, dass es auch Abstriche bedeutet. Dass es eine ganz bewusste Entscheidung für dieses Ziel im Leben ist und dass viele Weichen gestellt werden, dass man dem so nachgehen kann. Egal, ob das wie für dich eine lange Radreise ist oder für mich die Priorität im Jahr, ein Transcontinental Race zu finishen, so gut wie ich kann. Und dann sind ganz viele Entscheidungen, die dahin führen. Und es hat lange gedauert, bis ich gecheckt habe, dass es kein Zufall ist oder kein Glück. Also ich habe einmal zu dir, Stefan, gesagt, boah, voll krass, dass mir das so passiert ist und dass wir jetzt den Film haben und total irre, dass mir das so in den Schoß gefallen ist. Und dann hast du zu mir gesagt so, hey Jana, du hast doch super viele Entscheidungen getroffen, die dahin geführt haben. Du bist proaktiv, du bist aktionistisch in dem Tun und in dem, was dabei resultiert. Und es ist kein Zufall, kein glücklicher Zufall, sondern eine Priorität, die man sich über Jahre vielleicht setzt. Genauso kann es eine gute Priorität und ein Ziel sein, sich eine dreiköpfige Familie aufzubauen und Chef in einer Firma zu sein und so weiter. All das ist ja nicht mehr oder weniger wichtig. Und es ist schön, wenn man sich gegenseitig inspirieren kann. Aber genau wie wir heute drüber gesprochen haben und was du auch gesagt hast, geht es auch mit ja Entscheidungen einher, die ja nicht nur einfach sind.
Es ist halt auch leicht, darüber zu sinnieren, was man nicht macht. Oder wenn du dreiköpfige Familie hast, dann, oh, ich war auch immer gut im Radfahren, ich will das auch ganz gern mal. Und genau andersrum kann das ja auch sein, dass wenn man so einen Lifestyle pflegt, dass man sagt, oh, eigentlich hätte ich schon Bock auf eine dreiköpfige Familie.
Ja, und auch alle, also es ist ja auch voll der krasse Prozess, also der Weg dahin zu der Leistung, die du jetzt fährst, Jana, oder zu den Events, die du fährst, oder auch diese ganzen Platzierungen und alles. Und das, weiß ich nicht, da kommt natürlich auch noch Sponsoring dazu und dies und das.
Bei dir
das
auch.
Das hast du dir alles über Jahre aufgebaut. Also das ist ja auch einfach so ein langer, langer, langer Weg dahin. Und das ist ja auch oft so, dass man irgendwie dann vergisst, dass wo man angefangen hat und auch, das war nie der Plan eigentlich. Du hast eigentlich immer nur das weitergemacht, was dir Spaß macht und jetzt ist es halt sehr, sehr groß geworden.
Ist es bei dir auch so?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung gehabt, als ich das erste Mal nach Kolumbien geflogen bin, dass das was Krasses ist. Und davor halt mit dem Radfahren angefangen und davor schon einfach Radfahren geliebt. Und dann kam das halt alles so nach und nach und nach dazu. Ganz, ganz, ganz viele kleine Schritte. Und ich bin so dankbar, dass ich am Anfang einfach so blauäugig da reingestartet bin, ohne zu wissen, was kommt. Einfach aus der Freude an der Freiheit, aus der Freude am Fahrradfahren und nicht aus irgendwelchen anderen Motiven so, sondern einfach das so, das ist voll organisch auch. Und das sehen halt die Leute oft dann auch nicht. Und das sind ganz, ganz viele Entscheidungen schon gewesen. Und ja, damit einfach so zufrieden zu sein, klar auch diese Privilegien zu sehen, aber auch einfach, der Weg ist das Ziel, so ein bisschen nach dem Motto, oder dieser Prozess, also es ist immer ein Prozess und wir wissen gar nicht, wo wir rauskommen damit.
Ja, vielleicht haben wir auch irgendwann eine dreiköpfige Familie.
Vielleicht auch nicht. Also das ist auch ein bisschen tatsächlich in dem Film auch ein bisschen Thema, weil ich habe ja eine Zwillingsschwester und die hat eine Familie und ein ganz anderes Leben und die ist aber auch zufrieden. Also ich glaube, die ist auch voll das Vorbild oder auch für mich. Es gibt halt ganz viele verschiedene Formen von Glück. Es gibt nicht die eine Lösung und das heißt nicht, nur weil wir gerade das machen, was wir, also ne, Fahrrad fahren können und keine Ahnung, fit sind und jung sind. Die sind auch alle super jung noch. Also wir haben ja noch ganz viele Jahre vor uns.
Oh ja, geht
können
so.
Sich auch alles noch ändern.
Das ist auch philosophisch gesehen, ist ja immer, man hat ja irgendwann mal angefangen, was zu machen, weil man es aus, also umso jünger man ist, umso mehr bauchgetriebener handelt man ja, ohne drüber sich Gedanken zu machen. Und dann passieren Dinge und man entwickelt sich in eine Richtung. Der eine zum Ultra-Cycling-Profi und der andere hat eine fünfköpfige Familie, weil intrinsisch man jeweils das Gefühl hatte, das ist das. Das bedeutet Glück für einen oder das macht einem Spaß am Leben oder das bringt einem Freude. Das ist ein natürlicher Prozess und natürlich kann man irgendwann feststellen, ach, irgendwie wäre das auch noch cool oder sonst irgendwas und dann hängt man da schon so drinnen.
Ich glaube, wir sind auch oft so Projektionsflächen von so, genau, unerfüllten Träumen oder so und da kann ich auch nur sagen, mach dein Ding und erfüll dir deine Träume und wenn es halt ein Trip über die Alpen ist, es kann einen auch so glücklich machen. Es muss ja gar nicht immer die ultralange, krasse Reise oder das längste Rennen der Welt sein, sondern es kann ja auch einfach mal machen, einfach mal klein anfangen und dann kommt schon die Zufriedenheit. Und die Zufriedenheit kommt auch nicht, wenn du das Ziel erreicht hast. Also als ich da am Kap der guten Hoffnung stand, da wurde ich jetzt nicht überschüttet mit Glück und Zufriedenheit für den Rest meiner Tage, sondern es war eher so ein Schlag ins Gesicht. Am nächsten Tag musst du da trotzdem wieder aufstehen und du musst trotzdem irgendwie wieder weitermachen. Das ist jetzt hier nicht vorbei. Die Zufriedenheit kommt nicht von dem Ziel. Die Zufriedenheit kommt aus einem selber. Und das ist das Schwerste, glaube ich, dass man wirklich die hier drin findet und nicht im Erreichen von irgendwelchen oberflächlichen, in Anführungszeichen, Zielen.
Auf jeden Fall. Am Ende ist es ja auch nicht das, was mir für ewig hängen bleibt oder was mich glücklich macht, beim TCR schnellste Frau zu sein. Nicht das Ergebnis, sondern das Erlebnis dahin oder die vielen kleinen Zwischenziele dahin. Also es ist ja auch nicht, irgendwie leider auch inzwischen nicht mehr so, dass ich in einem Ziel ankomme und so völlig überwältigt bin, sondern es ist relativ nüchtern so, irgendwie zufrieden, dass es geklappt hat. Aber jetzt auch nicht, wie du sagst, nicht unendliche Glückseligkeit.
Ja, ich habe früher auch Fußball gespielt und ich fand immer das Training viel cooler als die Spiele. Im Triathlon war das teilweise auch so, dass ich das Training viel cooler fand als den Wettkampf. Vor allem, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, krasse Hitze hat oder irgendwie irgendwas an dem Tag nicht so ganz rund läuft. Das Training ist eigentlich das, wofür, also mit das Schönste für mich. Und bei so einer Reise ist halt auch echt die Reise, das Spontane, das Offene, das, was ich nicht kalkulieren kann, das, was ich nicht planen kann, da, wo ich was über mich selber lerne, das ist das Schöne.
Schön, schön. Schönes in der Zukunft, sag mal. Ich muss die Frage stellen. Es ist eine Frage, die gestellt werden muss, Wiebke. Wann fährst du nach China oder so?
Ich habe auch überlegt, dass mich das irgendwie nicht so sehr reizt im Moment. Ist cool, wenn man über Land reisen kann, aber ich weiß nicht, das machen halt irgendwie auch viele. Ich habe echt Bock auf Ostafrika, Kapstadt, Kenia. Ganz, ganz langsam, ganz viele Umwege einbauen, auch in Etappen. Ich will nicht nochmal alles, sag ich mal, hinschmeißen. Ich will schon mit einem Bein ein bisschen in Deutschland bleiben auf der nächsten Tour und so ein kleines Häppchen genießen.
Also du hast dich auf jeden Fall in Afrika verliebt.
Auf jeden Fall. Und ich bin einfach noch nicht fertig. Es ist noch so groß. Es gibt noch so viel
groß
zu sehen.
Ja, ist sehr groß.
Das ist so ein bisschen die Idee. Mal gucken. Oder halt wirklich auch zu Fuß. Also Trailrun ist super. zu Fuß weite Strecken kann man halt auch nochmal anders Deutschland erleben oder auch die Alpen. Da habe ich auch große Lust drauf.
30 Kilometer mit dem Fahrrad, eine Stunde zu Fuß, 30 Kilometer einen Tag.
Ja, und sich davon einfach mal frei zu machen. Mhm. Und 30 Kilometer zu Fuß ist halt auch schon
krass.
Ziemlich krass. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorbild auch noch, Jenny Taft. An die denke ich fast jeden Tag, muss ich gestehen. Kennt ihr die?
Ja, die hat auch ein cooles Buch geschrieben.
Ja. Das ist also richtig coole Frau.
Allein ihr Name ist legendär.
Ja, und die macht halt auch viel zu Fuß und das finde ich auch einfach super cool.
Cool.
Was ist bei dir das nächste Projekt, Stefan?
Reden wir nicht über meine Zukunftsprojekte, wir werden sehen. Es bleibt ein großes Mysterium.
Und Jana, du TCR, dazwischen noch was, oder?
Genau, ich war noch Tracker Adventure davor, einmal nochmal zum Training an meine Grenzen zu gehen. Mhm. Das ist nicht der Fokus, aber ich finde immer ganz gut, ich muss das machen, um mich selbst zu beweisen. Ich weiß nicht, ich muss immer ein kleineres Rennen vor dem Hauptevent fahren und deswegen fahre ich das Tracker. Und dann fahre ich noch Dead Dancing Cake mit meinem Papa zusammen. Das ist tatsächlich Schön. Dann kein Rennen, sondern ein Erlebnis. Aber ich bin mir sicher, dass da auch ein bisschen Performance im Vordergrund stehen wird.
Irgendwo kommt der Ehrgeiz ja her. Das muss doch vom Papa sein.
Ich glaube, das Wichtigste für mich ist für diese Folge, dass alle Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich an Ultracycling Races interessiert sind, vielleicht eine andere Perspektive durch dich, Wiebke, mitbekommen, als sie nur durch Stefan und mich bekommen. Und vielleicht auch reflektieren, ob die Ultracycling-Rennen, die ja gerade alle aus dem Boden sprießen, was super cool ist, aber ob man da wirklich findet, was man sucht. Und ich glaube, viel, was wir heute besprochen haben, kann helfen, da vielleicht zu reflektieren, was einen wirklich am lange Radfahren reizt. Und dann muss man sich am Ende nicht über die Regeln aufregen.
Good point.
Ja, wir sind einfach alle so kleine Pinguine, die sich fragen müssen, warum mache ich das? Also, warum? Kennt ihr das Pinguin-Meme?
Ja.
But why? Das ist, glaube ich, echt das, und das behandle ich auch ein bisschen im Buch und auch in so Vorträgen, die ich teilweise halten darf hier in Freiburg. Warum mache ich das eigentlich? Und ich glaube, das kann man sich in jeder Lebenslage, ob man jetzt eine Familie gründet oder ob man halt ein Ultrarennen fahren will.
Mit dieser Frage könnt ihr euch jetzt alle diese Frage stellen. Und wenn ihr sie vielleicht leichter beantworten könnt, könnt ihr euch das Buch von Wiebke kaufen.
Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ganz viel Erfolg bei all euren Projekten.
Für dich auch, Wiebke. Ich hoffe, dass ganz viele Leute durch dich inspiriert werden. Frauen vor allem.
Dankeschön.
Hey, Männer auch.
Tschüss.
Alright. Tschüssi.
Macht's gut. Ciao.